Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Ja, wir haben den Gottesdienst angefangen. Mit Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt haben wir zwei Stücke genießen dürfen, die musikalische Umsetzung von Bibeltexten, Gerichtsworte aus Jesaja und ein Klagelied, ein Klagepsalm mit schweren Gedanken. Sie haben die Texte gehört. Aber es geht eben um dieses Ineinander. Es geht gerade darum, dass wir uns nicht auf der einen Seite verschließen vor der Realität und so tun, als sei alles nett und schön und in Wolkenkuckucksheim fromme Lieder singen. Aber dass wir auch auf der anderen Seite uns nicht verlieren in der Klage und dem immer wieder neu aufwärmen, was alles schwierig ist. Wie können wir in manchen bitteren Realitäten die Blicke heben und aufrecht und hoffnungsvoll durch unser Leben gehen? Der Predigttext, den ich gleich vorlesen werde, kommt auch daher wie ein Klagelied. Aber er hat einen anderen Klang. Das werden Sie gleich merken. Es ist von Jesaja ein Text. Jesaja hat gelebt im 8. Jahrhundert vor Christus und das waren turbulente, schwierige Zeiten. Krieg im Nachbarland. Die Assyrer bedrohten Israel, haben es überfallen und eingenommen und drohten auch Juda zu schlucken. Gleichzeitig waren schon neue Großmächte am Horizont zu erkennen, die ihre Machtinteressen deutlich gemacht haben, die Babylonier, deren Macht und Stärke die Israeliten noch zu spüren bekommen sollten später. Jesaja hat das alles gesehen, die Angst seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und die schwierige politische und gesellschaftliche Lage. Und mitten da rein hat er einen Text geschrieben, Worte gesagt, die wie ein Klagelied daherkommen. Und wir hören das in Zeiten, die so viel anders nicht sind. Äußerlich hat sich vieles verändert, aber in der Tiefe geht es uns nicht viel anders. Krieg in Europa, all die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die damit zusammenhängen. Das, was auf uns zukommt jetzt im kommenden Winter, durch die steigenden Energiekosten, die drohende und wahrscheinlich gar nicht so leichte Rezession. Der Staat versucht, dagegen zu halten mit Geld und immer mehr Geld. Und wir spüren, das reicht am Ende nicht. Manche Medien schreiben einen Wutwinter herbei. Und ich selber bin davon überzeugt, die Monate, die auf uns zukommen, werden nicht leicht. Wir werden das noch spüren, was da am Horizont sich zusammenbraut. Und dann im Hintergrund die Großmächte, USA, der Westen, zu dem wir uns als Europäer, die sich zurzeit gerade ziemlich ohnmächtig fühlen, dazuzählen. Russland, China, was kommt da? Ganz zu schweigen von dem Wissen darüber, dass wir längst über unsere Verhältnisse gelebt haben und das seine Auswirkungen noch zeigen wird. Geht es uns eigentlich anders als den Israeliten damals? Ich lese die Worte von Jesaja, der von einem messianischen Friedensreich spricht, mitten in Zeiten der Not, und davon nun schreibt: Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen, Doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht. Von ihm singe ich in meinem Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Zu der Zeit werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, verkündet seinen Namen, macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Verkündet, dass sein Name hoch über allem steht. Singt dem Herrn, denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man es erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion. Der Heilige Israels ist groß in eurer Mitte. Diese Worte kommen daher wie ein Klagelied von der Form her und sind vom Inhalt doch so anders. Ein paar Gedanken dazu. Du bist zornig auf mich gewesen, wird hier gesagt zu Gott. Der Zorn Gottes, was ist das eigentlich? Das dürfen wir uns nicht so vorstellen wie eine menschliche Emotion. Wir reden ja oft von Gott in sehr menschlicher Weise, weil wir im Grunde das gar nicht anders können und verstehen können. Aber dahinter verbirgt sich was denn eigentlich? Gottes Wille, Gerechtigkeit durchzusetzen und Gericht zu halten, da wo Unrecht geschieht. In diesen Tagen ist in unseren Zeitungen, in den Nachrichten immer wieder die Entdeckungen von Massengräbern in der Ukraine und der Ruf wird laut, doch möglichst schnell Völkerrechtsgerichte einzuführen und die Gräueltaten vor Gericht zu ahnden und zu bestrafen. Da ist ja etwas in uns, das sagt, Unrecht darf doch nicht ungesehen einfach geschehen, ungesühnt. Gott sieht so viel Unrecht in dieser Welt und er hat den Willen, darüber Gerechtigkeit zu bringen. Das ist gemeint, wenn vom Zorn Gottes die Rede ist, dass er nicht die Augen verschließt und so tut, als gäbe es das nicht. Und so ist ein Großteil des Buches Jesaja auch damit beschäftigt, den Menschen zu seiner Zeit und über die Jahrhunderte hinweg auch uns heute zu sagen, wie viel es nicht stimmt und wie viel Anlass es gibt, zornig zu sein für den gerechten Gott. Jesaja klagt an, dass oft die Frommen nur äußerlich fromm sind und gar nicht danach leben, wenn man genauer hinsieht. Er klagt an den Götzendienst in seinem Volk zu seiner Zeit, dass die Leute irgendwelche Dinge für wichtiger halten als den lebendigen Gott und das, was er will. Er klagt an den Egoismus seiner Zeitgenossen und die Hartherzigkeit gegenüber denen, die in Not und fremd sind. Er klagt an die Sittenlosigkeit und Zügellosigkeit, dass die Menschen verlernt haben, ein vernünftiges Maß zu halten. So viel Grund, zornig zu sein für einen, der die Gerechtigkeit will. Aber bitte, liebe Gemeinde, versteht mich nicht falsch. Ich will heute hier nicht auf der Kanzel stehen als der Mann mit dem erhobenen Zeigefinger, der sagt, wie schlimm alles ist. Aber das ist etwas, was ich bewundere an den alten biblischen Texten, an der Überlieferung des Volkes Israel, diesen Mut zur Ehrlichkeit, diesen Mut, sich ehrlich zu machen und zu sagen, wie es wirklich ist. Ehrlichkeit vor sich selbst. Und ich glaube, das brauchen wir auch in unserer Zeit, dass wir ehrlich sind und nicht immer irgendwelchen anderen die Schuld zuschieben, sondern auch sehen, wo wir selbst ursächlich beteiligt sind, aber auch daran danach gefragt sind, unseren Lebensstil, das, was wir auf dem Herzen haben, was uns wichtig ist, auszurichten an dem, was gut ist und nicht nur an dem, was uns und unserem Portemonnaie dient. Machen wir uns ehrlich. Daran soll uns diese Zeile, du bist zornig auf mich gewesen, erinnern. Gott hat Grund dazu. Aber dann heißt es, du hast mich getröstet. Und Gott tröstet, davon erzählt die ganze Bibel und natürlich besonders das Neue Testament. Gott tröstet nicht so, dass er auf die Schulter klopft und sagt, wird schon. Sondern Gottes Art zu trösten ist ganz einzigartig. Er beugt sich hinab zu denen, die er trösten möchte. Er geht ganz auf ihre Ebene, hinein in ihre Situation, in ihre Not. Und trägt mit ihnen ihre Last. Diese Art des Trostes hat uns Jesus gezeigt, in Person. Das war die Art, wie er den Menschen begegnet ist. Wir haben davon gehört, bei den Aussätzigen, die zu ihnen kamen. Die normale Reaktion ist, ihr seid aussätzig, ihr seid gefährlich, ihr seid anstrengend, ansteckend, bleibt weg. Und Jesus kommt ihnen nah. Er setzt sich ihnen aus. Und diese Berührung macht heil. Das ist die Art, wie Gott tröstet. Ja, das ist Gottes Art, nicht sein Zorn soll das letzte Wort haben, sondern das Heil, das er für uns gedacht hat. Der Name Jesaja übrigens heißt, Gott hilft, Gott rettet, der Herr ist Heil. Das ist nach dieser Wahrheit, nach diesem Kern des Wesens Gottes ist Jesaja benannt. Und übrigens Jesus, der ja eigentlich Jeshua heißt, sein Name bedeutet das Gleiche, nur in einer etwas anderen Ausspracheform ein paar Jahrhunderte später. Gott rettet, das ist sein Wesen. Und Jesus ist der, der uns das zeigt. Und als Christenmenschen leben wir von ihm her. Und wir hören sein Wort. Ihr macht euch Sorgen, ob ihr genug anzuziehen habt und ob ihr euch die Lebensmittel noch leisten könnt angesichts der Inflation und ob ihr warme Wohnungen habt und wie es wohl wird, in der kalten Kirche im Winter Gottesdienst zu feiern. Ihr macht euch Sorgen. Wir hören seine Worte, sorgt euch nicht. Das, was ihr an erste Stelle setzen sollt, trachtet zuerst nach Gott, nach dem Heil, das in ihm verankert ist und nach dem, was er will, nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Und sorgt euch nicht. Das ist ein Blickwechsel. Liebe Gemeinde, wollen wir mit denen, die jammern und wüten und zürnen und fordern und klagen, immer nur mit einstimmen? Wenn es in den nächsten Wochen und Monaten schlimmer und härter und schwieriger und kälter wird unter uns? Oder wollen wir den Blick wenden und das tun, was Jesaja sagt? Mitten in unsicheren, notvollen Zeiten dankt dem Herrn. Loben und danken unter dem Eindruck von Leid und Not. Das ist etwas, zu dem Gott uns befähigen kann. und uns auch aufruft. Wir, wenn uns was fehlt, wir jammern und mosern und klagen. Und wenn es uns gut geht, dann nehmen wir das wie selbstverständlich hin. Wollen wir diese Haltung ändern? Wollen wir in den Gesprächen, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, wollen wir die Leute sein, die Mut zusprechen? Von Gott her, weil sie wissen, da ist mein Heil, da bin ich verankert. Und selbst die Inflation wird mich nicht schlucken, weil Gott mich hält. Wollen wir nach seiner Gerechtigkeit fragen und selber so leben, dass wir nicht Dinge wichtiger schätzen als unseren Herrn und die Menschen, die er liebt? Dass wir nicht immer zuerst fragen, was dient mir und meinem Portemonnaie, sondern was kann ich beitragen, dass das miteinander gelingt? Dass wir unsere Hartherzigkeit überwinden, die sich verschließt vor denen, die wirklich noch schlimmer als wir in Not sind und uns immer einflüstert, die sind doch selber schuld. Soll jeder selber schauen, wie er klarkommt? Ich höre diese Fragen in dem Text von Jesaja. Was willst du tun? Wie willst du leben, wenn es schwer wird? Das Lied, das Jesaja geschrieben hat und das ich vorgelesen habe, unser Predigttext, wurde im alten Israel auch zu Jesu Zeiten immer gesungen zum Laubhüttenfest. Und zwar bei einer besonderen Aktion. Jeden Tag fand während des Laubhüttenfestes, die Israeliten feiern ja immer 7 Tage, ne? Da geht es ja immer richtig zur Sache. Jeden Tag, jeden Morgen sind die Priester aus dem Tempel zum Teich Siloa hinabgestiegen, zur Siloa-Quelle und haben dort Wasser geschöpft und haben in einer feierlichen Prozession mit Gesang von Liedern und eben auch diesem dieses Wasser zum Tempel getragen und haben es dort im Allerheiligsten, nicht im Allerheiligsten, beim Brandopferaltar, im Heiligtum, an diesen Brandopferaltar gegossen, als Dank. Das Laubhüttenfest ist ein Erntedankfest. Sie haben damit ausgedrückt, danke, dass du uns Leben schenkst. Bei diesem Laubhüttenfest hat Jesus seine berühmten Worte gesagt, an genau dieser Stelle, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Liebe Gemeinde, wir haben eine Quelle. Eine Quelle, die echter und lebendiger und besser ist als die alle Milliarden, die wir zusammenkratzen können gegen die Krise. Lasst uns immer wieder bei dieser Quelle Mut schöpfen und Hoffnung. Und das in die Welt tragen. Ich kenne deine Sorgen nicht im Detail. Aber ich möchte dir Mut machen, so wie beim Laubhüttenfest die Priester jeden Tag zur Quelle gegangen sind. Geh du jeden Morgen zur Quelle, zu deinem Herrn und schütte ihm dein Leben hin und sage, so sieht's aus und das geht in mir vor. Aber ich weiß, dass du mein Heil bist und dass du Leben hast. Für mich und für diese Welt. Und diese Hoffnung soll mich tragen an diesem Tag. Und wenn gejammert wird, dann will ich wahrnehmen, ja, die Not ist groß. Und dann will ich sagen, aber der Retter ist größer. Amen.